Ich wunderte mich kurz darüber, dass es für die Männer kein Problem zu sein schien, nur für mich mitten in der Partie auf ein anderes Spiel umzuschalten. Aber schlussendlich war das nur ein weiteres Zeichen der Gastfreundlichkeit, die ich in dieser Region der Welt erfahren durfte.
Wenn Japan gewinnt, braucht Deutschland mindestens 2 Tore Differenz, um ins Achtelfinale zu kommen. Sonst sind sie raus, sagte der ältere Mann.
Es war die 57. Minute. Es stand 1:0 für Deutschland. Ich fragte den Mann, wie es im anderen Spiel gerade stand.
Japan liegt in Führung. Man sieht, dass das bei den Deutschen die Motivation drückt.
Costa Rica fing den Ball im deutschen Strafraum. Ein hoher Pass neben den Elfmeterpunkt, Kopfball aufs Tor. Der Ball prallte am deutschen Torwart ab, doch ein gegnerischer Spieler kickte ihn noch rein. Ausgleich für Costa Rica. Die Männer sprangen von ihren Stühlen auf und brüllten den Bildschirm an. Ihre Begeisterung war ansteckend, auch wenn Fußball sonst nicht mein größtes Interesse war. Sie jubelten besonders laut für Deutschland, weil ich dabei war. Für alle war es selbstverständlich, ab sofort auch für Deutschland die Daumen zu drücken. Als ich mich noch einmal im Café umschaute, fiel mir auf, dass keine einzige Frau hier saß. Die Tische waren voller Teegläser, kein Bier in Sicht. Hier wurde, typisch für die Region, ausschließlich Tee getrunken. Die Männer saßen entspannt beisammen, plauderten und verfolgten das Fußballspiel. Plötzlich legte einer der Männer seine Hand auf meinen Oberschenkel. Zuerst war ich irritiert. Doch ich erinnerte mich daran, dass Männer im arabischen Raum viel mehr körperliche Nähe untereinander pflegen als in Deutschland. Diese Gesten sind dort ein Ausdruck von Freundschaft und Vertrauen, nicht etwa von romantischen Gefühlen. Ich beobachtete, wie sich die Männer gegenseitig ihre Arme um die Schultern legten, sich an den Händen hielten und herzlich miteinander lachten. Deutschland gewann das Spiel zwar 4:2, aber weil Japan gegen Spanien gewonnen hatte, reichte es nicht aus. Deutschland war in der Vorrunde rausgeflogen. Erst jetzt fiel mir auf, dass noch 3 Leute in dem Café saßen, die offensichtlich nicht hierher gehörten. Die 3 Männer trugen Brasilien-Trikots und saßen um eine Shisha herum. Es waren die ersten Touristen, die ich in dieser Region sah. Obwohl ihre Trikots bereits die Antwort verrieten, ging ich zu ihnen rüber und stellte eher pro forma die Frage, woher sie kamen. Als Gesprächsaufhänger befand ich das als legitim. Ich liebte es, mich mit Menschen zu unterhalten und ihre Geschichten zu hören.
»Aus Brasilien! Setz dich zu uns!« riefen sie begeistert und stellten sich als Carlos, Antonio und Felipe vor.
Felipe trug eine grüne Perücke und eine ebenso grün umrandete Sonnenbrille. Nachdem sie erfahren hatten, dass ich aus Deutschland kam und mich tröstend umarmt hatten, erzählte Felipe, dass sie alle ursprünglich aus Rio de Janeiro stammten, aber in London lebten und arbeiteten.
»Wir sind mit unserem Auto den ganzen Weg von England aus hierhin gefahren und auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Katar. Wir wollen unbedingt dabei sein, wenn unsere Mannschaft den WM-Titel holt.«
Als ich nachfragte, warum sie nicht einfach ein Flugzeug genommen hatten, erklärte Felipe, dass die Idee erst vor ein paar Tagen in einem Londoner Pub während eines Brasilienspiels entstanden war, nach ein paar Pints. Wir sind direkt am nächsten Morgen los.
Witzige Jungs, dachte ich mir.
Nach einem kurzen Gespräch stellten wir fest, dass Katar auf meiner Route in den Oman lag. Also fragte ich sie, ob sie mich ein Stückchen mitnehmen könnten.
Klar, kein Problem. Wenn du uns dabei hilfst, in dieser Stadt ein Bier zu finden, forderte Felipe.
Ich gab zu bedenken, dass es hierzulande fast unmöglich war, an Alkohol zu kommen, versprach aber, mein Bestes zu geben. Wir zogen durch die Nacht auf der Suche nach einem Laden, in dem Bier ausgeschenkt wurde. Aber ohne Erfolg. Felipe scherzte, dass sie mich aus reiner Gnade trotzdem mitnehmen würden. Am nächsten Morgen waren wir auf dem Parkplatz verabredet, auf dem sie ihren Bus geparkt hatten. Den musste ich nicht lange suchen. Auf der Motorhaube des VW-Busses mit britischem Kennzeichen klebte eine riesige Brasilien-Flagge, die zu beiden Seiten mit Fußbällen überklebt war. Die 3 luden Taschen in den Kofferraum und trugen immer noch die gleichen Trikots wie am Vorabend. Wir quetschten uns in den Bulli und fuhren in Richtung Süden, bis uns unerwartet eine Grenzkontrolle stoppte. Die bewaffneten Soldaten wollten wissen, wo wir hin wollten. Als wir es ihnen sagten, wies uns einer der Grenzbeamten darauf hin, dass wir uns an der kurdisch-irakischen Grenze befänden und für den Irak ein Visum benötigten. Ich war verwirrt, denn ich hatte gedacht, dass wir bereits im Irak wären. Es stellte sich jedoch heraus, dass wir bisher lediglich in der autonomen Region Kurdistan waren. Die Landesgrenze zwischen Kurdistan und dem Irak sei geschlossen, erklärte der Grenzbeamte. Man könne ausschließlich per Flugzeug dort einreisen. Wir diskutierten mit ihm, versuchten alles, um doch noch einreisen zu dürfen, aber keine Chance. Hier ging es nicht weiter. Zu meiner Überraschung schienen die Brasilianer nicht allzu traurig darüber zu sein.
»Ach, dann ist unsere Reise wohl hier zu Ende«, sagte Felipe mit einem Schulterzucken.
Ich fragte sie, ob sie nicht enttäuscht seien, ihr Ziel nicht erreicht zu haben.
»Nicht wirklich«, antwortete Carlos. »Wir hatten eine schöne Zeit. Wir haben viel erlebt und viele neue Leute kennengelernt. Wir fahren jetzt zurück nach England und schauen das nächste Spiel wieder in unserem Pub.«
Ihre Leichtigkeit und Gelassenheit verwirrten mich. Erst später sollte ich begreifen, dass diese Jungs das Vorbild für eine der größten Lektionen meines Lebens sein würden. Nun, da Plan B über den Irak nicht funktionierte, blieb mir nichts anderes übrig, als wieder auf Plan A, die Route über den Iran, umzuschwenken, um zu Benita zu kommen. Vielleicht hätte ich das meiner Familie nicht mitteilen sollen. Mein Telefon vibrierte unaufhörlich. Eine Nachricht nach der anderen schlug in mein Handy ein. Anfangs dachte ich, es sei meine Prinzessin, die mir von ihren Abenteuern in Thailand berichtete und wie so oft hunderte Bilder hinterher schickte. Aber ich irrte mich. Es war eine meiner Schwestern, die mir unzählige Online-Artikel über die aktuelle Lage im Iran weiterleitete. Straßenschlachten, Frauen, die ihre Kopftücher verbrannten, Menschen, die festgenommen und Journalisten, die hingerichtet wurden. Die Bundesregierung warnte eindringlich davor, sich auch nur in die Nähe des Landes zu begeben. »Du kannst auf gar keinen Fall in den Iran reisen«, schrieb sie. Ich schloss die App mit den Nachrichten meiner Schwester und hob den Blick. Ein Schild. 3 Kilometer noch bis in den Iran. Am meisten Sorgen machte mir nach wie vor mein restliches Equipment. Ich wusste, dass Kameras von der iranischen Regierung ungern gesehen wurden. Trennen wollte ich mich von ihnen aber auch nicht. Insbesondere von meiner Kameradrohne, die ich liebevoll Flipper nannte. Ich trug meinen mittlerweile leichten Rucksack über einen Pfad, der an einer kaum befahrenen Straße entlang führte. Je näher ich dem Iran kam, desto kälter wurde es. Das hatte ich in dieser Region nicht erwartet. Ich streifte mir den letzten Pullover über, den ich noch hatte. Irgendwann sah ich die ersten schneebedeckten Gipfel am Horizont, die den Iran ankündigten. Diese Kälte passte gut zu meinem Unbehagen. Kurz vor der Grenze lief ich durch das letzte türkische Dorf. Ein älterer Türke sprach mich an.
»Willst du auch in den Iran?«, fragte er mich.
Er war kleiner als ich und hatte ein schmales Gesicht, das von freundlichen Runzeln übersät war. Ich bejahte seine Frage. Hinter ihm stand seine Frau. Obwohl sie vollkommen verschleiert war, erkannte ich an ihren Augen, dass sie lächelte. Der Mann stellte sich als Mustafa vor.
»Ich fahre regelmäßig über die Grenze«, sagte er. »Meine Frau kommt aus dem Iran und ihre Familie lebt noch dort. Wenn du möchtest, nehme ich dich mit. Aber es ist besser, wenn wir die Grenze am Abend überqueren, kurz bevor die Grenzposten schließen. Jetzt ist dort zu viel los. Wir würden ewig anstehen.«
Sie luden mich zu sich nach Hause ein.
»Bevor wir in den Iran einreisen, essen wir erst mal was«, sagte er.
Wieder einmal war ich überrascht von dieser schier grenzenlosen Freundlichkeit, die man in diesen Breitengraden Fremden gegenüber entgegenbrachte. Bei ihnen angekommen, wurde die Eingangstür von einem Mann geöffnet, der Mustafas Zwilling hätte sein können. Sie begrüßten sich herzlich mit Umarmungen und Küssen auf beide Wangen. Mustafas Frau umarmte die Frau des Mannes, die ebenfalls in der Eingangstür erschienen war. Während wir Männer es uns auf dem persischen Wohnzimmerteppich gemütlich machten, zogen sich die Frauen in die Küche zurück. Das Wohnzimmer füllte sich schnell mit weiteren Männern und Kindern der Familie, die sich überall auf den Sofas und Bodenkissen verteilten.